Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
18 Uhr, Schweizer Radio, Echo der Zeit. Brüssel schaut besorgt nach Rumänien. Dort zieht Premier Victor Ponta Stück für Stück die Macht in seine Richtung. Missiona Collectiva, so nennt der italienische Präsident Mario Monti sein Reformprogramm. 26 Milliarden Euro sparen und das?
Senza intaccare il livello dei servizi.
Angeblich ohne Einschränkung der Leistungen für die Italiener. Roger Federer kann's noch immer, er steht im Tennisturnier von Wimbledon im Finale. Später dann eine russische Menschenrechtlerin der ersten Stunde empfängt unsere Reporterin, die 84-jährige Lyudmila Alexejewa. Und 20 Köpfe, 20 Ideen. Pietro Vernazza ist heute unser Visionär. Er ist Arzt und Präsident der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit.
Diese Vision, dass AIDS einmal nicht mehr als gefährliche Krankheit uns bedrohen wird, diese Vision hat für mich auch damit eben zu tun, dass wir wieder ein besseres, normaleres Zusammenleben haben können, in dem auch die Sexualität wieder ihren Stellenwert bekommt, den sie einmal früher gehabt hat.
Pietro Vernazza, kurz nach 6:30. Staatskrise in Rumänien. In einem sanften Putsch wollen Ministerpräsident Victor Ponta und seine Koalitionsregierung die ganze Macht im Land an sich reißen. Heute reagierte Brüssel mit einer deutlichen Warnung. Urs Bruderer.
Man sei besorgt über die aktuellen Entwicklungen in Rumänien, schreibt die Kommission heute in einer öffentlichen Stellungnahme. Insbesondere gelte das für Maßnahmen, die die Macht unabhängiger Institutionen einschränkten, etwa des Verfassungsgerichtes. Die Regierung des rumänischen Premierministers Victor Ponta hatte zuletzt innerhalb weniger Tage den Staatspräsidenten am Besuch des EU-Gipfels in Brüssel gehindert, die Präsidenten der großen und kleinen Kammer des Parlaments abgesetzt und den Ombudsmann entlassen. Sie hat sich dabei über geltende Regeln und das Verfassungsgericht hinweggesetzt. Heute nun soll das Parlament den Staatspräsidenten des Amtes entheben. Der EU-Kommission mache nicht ein einzelner dieser Schritte Sorgen, so ein Sprecher.
We are concerned about not one in particular, but the sequence of all of them and the quick way in which they were adopted.
Sondern alle Schritte zusammen und wie schnell sie genommen worden seien. EU-Kommissionspräsident Barroso hat heute Morgen mit Ponta telefoniert und ihn wohl nach Brüssel zitiert. Nächsten Donnerstag sollen sich die beiden hier treffen. Ein Verfahren kann die EU-Kommission nur einleiten, wenn ein EU-Land EU-Recht verletzt. Verstöße gegen die Rechtsstaatlichkeit oder demokratische Grundsätze reichen nicht aus. Rumänien aber wurde unter Vorbehalten in die EU aufgenommen. Deshalb erwähnt die EU-Kommission in ihrer Stellungnahme das laufende Kontroll- und Kooperationsverfahren als Warnung. Denn dieses Verfahren stellt der Kommission Druckmittel gegenüber Rumänien zur Verfügung.
Brüssel ist also besorgt. EU-Kommissionspräsident Barroso zitiert den rumänischen Premier Victor Ponta zu sich. Derweil läuft in Bukarest schon seit Stunden dieses Amtsenthebungsverfahren gegen den Staatspräsidenten, das Urs Bruderer eben angesprochen hat. Ich bin jetzt verbunden mit Marc Lehmann. Marc Lehmann, zeigt denn der Druck aus Brüssel Wirkung in Rumänien?
Nein, die Regierung und die linke Parlamentsmehrheit, die zeigen sich vorerst unbeeindruckt von der Reaktion aus Brüssel. Man hat sie ja erwartet. Der politische Totalumbau in Bukarest ist derart fundamental, dass die EU ja reagieren muss. Aber von ihrem Ziel, den Präsidenten aus dem Amt zu jagen, lassen sich Ponta und seine Getreuen nicht so rasch abbringen.
Es gibt ja auch eine Reaktion vom Verfassungsgericht in Rumänien, das kritisiert dieses Enthebungsverfahren, das am Laufen ist. Beeindruckt das Ponta überhaupt irgendwie?
Nein, auch das beeindruckt ihn nicht. Ponta steht ja ohnehin auf Kriegsfuß mit dem Verfassungsgericht und hat ja dessen Entscheide auch schon einfach ignoriert. Das Verfassungsgericht hat heute festgestellt, dass Präsident Basescu zwar von seinen Kompetenzen großzügig Gebrauch macht, dass er aber nicht gegen das Grundgesetz verstoßen hat. Doch diese Stellungnahme ist rechtlich nicht bindend.
Und wie läuft denn diese umstrittene Debatte heute im Parlament in Bukarest?
laut und engagiert, aber nicht unter der Gürtellinie, wie das in Bukarest sonst ab und zu vorkommt. Es gibt pointierte Wortmeldungen pro und contra Basescu. Der Präsident ist selber auch anwesend und schaltet sich zwischendurch in die Debatte ein. Nun dürfte es dann bald zur Entscheidung kommen. Stimmt das Parlament dem Impeachment zu? Müsste Präsident Basescu die Amtsgeschäfte sofort ruhen lassen? Über sein definitives Schicksal müsste dann aber noch das Volk entscheiden.
Das waren Informationen direkt von Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann. Und jetzt hat Roland Luther die wichtigen Meldungen des Tages.
In den USA sind im Juni weniger neue Stellen geschaffen worden als erwartet. Die Zahl der Beschäftigten stieg zwar um 80.000, wie das Arbeitsministerium in Washington mitteilt. Ökonomen hatten aber mit 90.000 gerechnet. Die Arbeitslosenquote verharrte bei 8,2%. Der Arbeitslosenzahl wird eine immense Bedeutung für die Präsidentschaftswahl im November zugeschrieben. In den letzten 6 Jahrzehnten schaffte kein Präsident die Wiederwahl, wenn die Arbeitslosenquote über 7,2% lag. In Deutschland hat das Oberlandesgericht Stuttgart die frühere RAF-Terroristin Verena Becker schuldig gesprochen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass die Angeklagte im Jahr 1977 am Mordanschlag auf Generalbundesanwalt Siegfried Buback beteiligt war. Die 59-jährige Becker muss 4 Jahre ins Gefängnis, davon sind 2,5 Jahre wegen einer früheren Verurteilung bereits abgegolten. Generalbundesanwalt Buback und seine beiden Begleiter waren vor 35 Jahren von einem Mordkommando der Roten Armee-Fraktion erschossen worden. Die Schweizerische Nationalbank hat auch im Juni viel Geld ausgegeben, damit der Euro-Mindestkurs nicht unter einen Franken 20 fiel. Das zeigen die Zahlen, die die Notenbank dem Internationalen Währungsfonds übermittelte. Demnach stieg der Bestand an ausländischen Geldern im Juni um rund 60 Milliarden Franken im Vergleich zum Vormonat und erreichte einen Höchststand. Beim Tötungsdelikt von Uensingen von gestern Abend war eine Armeewaffe im Spiel. Wie das Departement VBS mitteilt, wurde eine Armeewaffe sichergestellt, die dem mutmaßlichen Täter gehörte. Dieser sei im Februar auf eigenen Wunsch vom Militärdienst befreit und in den Zivildienst umgeteilt worden. Beim Tötungsdelikt von Uensingen ging es um eine Fehde zwischen 2 Familien. Ein 51-jähriger Vater und sein 26-jähriger Sohn wurden erschossen. Das Verfassungsgericht Portugals hat eine wichtige Maßnahme des staatlichen Sparplans gekippt. Es sei verfassungswidrig, Ferien- und Weihnachtsgelder für Beamte und Rentner zu streichen, urteilten die obersten Richter. Eine Kürzung dürfe nicht nur bestimmte Gruppen treffen. Eine Ausnahme machte das Gericht aber. Der 13. und 14. Monatslohn der Staatsangestellten darf dieses Jahr gestrichen werden, weil sonst das Sparziel der Regierung für 2012 gefährdet wäre. Zypern bittet Russland um einen Kredit von 5 Milliarden Euro. Wie der russische Finanzminister sagte, wird Russland die Anfrage jetzt prüfen. Es ist nicht das erste Mal, dass Zypern bei Russland anklopft. Im Dezember hatte Russland Zypern bereits 2,5 Milliarden Euro geliehen. Zusätzlich will das hochverschuldete Zypern auch den Rettungsschirm der EU beanspruchen, als 5. Euroland. Das russische Parlament hat in erster Lesung ein Gesetz verabschiedet, wonach ausländische Organisationen künftig strengen Regeln unterliegen. Mitarbeiter von Nichtregierungsorganisationen müssen sich registrieren lassen und mit Geld oder sogar Haftstrafen rechnen, wenn sie ihre Hilfen aus dem Ausland nicht offenlegen. Betroffen sein dürften Umweltorganisationen sowie Aktivisten, die sich für Menschen- und Freiheitsrechte stark machen. Die Beratungen in der Duma wurden von Protesten vor dem Parlamentsgebäude begleitet. Roger Federer steht beim Tennisturnier von Wimbledon zum 8. Mal im Final. Den Halbfinal gegen den Serben Novak Djokovic hat Federer in 4 Sätzen gewonnen mit 6:3, 3:6, 6:4 und 6:3. Im Final vom Sonntag trifft Roger Federer auf den Sieger aus der Partie Andy Murray gegen Joe Wilfried Tsonga. Gewinnt er, so übernimmt er wieder die Spitze der Weltrangliste. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.184 Punkten, minus 0,3%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.726 Punkten, minus 1,3%. Der Euro wird zu 1.2011 gehandelt, der Dollar zu 97,77 Rappen. Das Wetter, morgen ist es nach Auflösung von Restwolken und Nebelfeldern zeitweise sonnig. Es gibt nur noch lokale Regenschauer und Gewitter, vor allem in den Bergen. Die Temperatur liegt bei 25 Grad.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Die desolaten Pensionskassen mit den großen Lücken machen den Kantonen zu schaffen. Dem US-Arbeitsmarkt fehlt der Schwung und das bremst auch Präsident Obama. Deutschland geht mit RAF-Frau Verena Becker ins Gericht. Wir setzen uns aufs Sofa von Ludmilla Alexejewa in Moskau. Und
20 Köpfe, 20 Ideen.
Pietro Vernazza, unser fünfter Kopf mit seiner Vision einer Welt ohne gefährliches AIDS, dafür mit gesundem Sex. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt unter drs.ch. Auf die Bernerinnen und Berner kommen Milliardenschulden zu, da klaffen große Deckungslücken bei den kantonalen Pensionskassen. Doch sie sind kein Einzelfall, auch anderswo fehlt das Geld, um in Zukunft alle Renten finanzieren zu können. Das ist nicht nur für die Kantonsangestellten problematisch, sondern für alle, die Steuern zahlen. Denn sie müssen letztlich via Staatskasse für das Geld aufkommen, das da fehlt. Geraldine Eicher über ein heikles Unterfangen.
Seit Anfang Jahr gilt ein neues Gesetz. Pensionskassen mit Staatsgarantie müssen bis in 40 Jahren mindestens 80% Deckung erreichen. Das tönt nach viel Zeit, doch die Kantone sind schon heute unter Druck. Insgesamt fehlen in ihren Pensionskassen je nach Berechnung zwischen 30 und 50 Milliarden Franken. Viele Kantone hätten das Problem verschlafen, meint Pensionskassenexperte Werner Hug.
Die Situation ist insbesondere in der Westschweiz gravierend. In der Deutschschweiz haben die Kantone, die Gemeinden, die öffentlichen Einrichtungen eigentlich begriffen, dass das Thema akut ist und dass man Lösungen suchen muss, um diese Probleme zu lösen.
Zur heutigen Malaise in den öffentlich-rechtlichen Pensionskassen haben verschiedene Faktoren geführt. Allen gemeinsam ist, in den letzten 10 Jahren war an den Kapital- und Börsenmärkten kaum Geld zu verdienen. Deshalb fehlt in den Pensionskassen neben den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern quasi ein dritter Zahler. Wie Bern oder auch Zürich würden deshalb noch weitere Kantone ihre Pensionskassen aus der Staatskasse sanieren müssen, sagt Christian Wanne, Präsident der kantonalen Finanzdirektoren.
Es werden fast die meisten Kantone sein, die eine solche Lösung jetzt ersuchen müssen. Das gilt auch für Solothurn. Man kommt einfach nicht darum herum.
Nur das wird für viele Steuerzahler schwer zu schlucken sein. Denn nach den fetten Jahren folgen für die Kantone jetzt magere. Die Steuereinnahmen gehen zurück. Bern etwa hat schon für das nächste Jahr ein Sparpaket geschnürt. Mit der Sanierung für die Pensionskassen dürften später weitere folgen. Die Kantone stopfen also ein Loch und reißen ein neues auf. Die Gefahr sei tatsächlich gegeben, bestätigt Christian Wanne. Aber andere Lösungen gebe es nicht. Falsch, sagt Daniel Lampard vom Schweizerischen Gewerkschaftsbund. Die Sanierungen seien unnötig.
Jetzt im Moment wäre sowieso der falsche Zeitpunkt. Es fehlen Anlagemöglichkeiten. Es gibt keine Renditen auf neuen Anlagen und da müssen die Kassen ausgerechnet in diesem Moment jetzt sich ausfinanzieren. Das ist falsch.
Doch es gebe eben keine andere Lösung, wolle man sich an das Gesetz halten, entgegnet der Berner Regierungsrat Bernhard Pulver. Das aber bedeutet, einige Steuerzahlende müssen so mehrfach bezahlen. Für ihre eigene Pensionskasse, für die kantonalen Pensionskassen und allfällige Sparpakete.
Ich verstehe, dass natürlich die Steuerzahler auf den ersten Blick das Gefühl haben, ja, wieso zahle ich da auch noch? Aber wissen Sie, wir sind alle zusammen als Steuerzahler, halt Arbeitgeber.
Wichtig sei deshalb eine Opfersymmetrie, sagt Bernhard Pulver. Auch das Personal und allenfalls Rentner hätten Sanierungen mitzutragen. Das fordert auch SVP-Ständerat Hannes Germann. Wichtig seien auf jeden Kanton angepasste Gesamtpakete. Er tut sich schwer damit, dass in einigen Kantonen Richter oder auch Polizisten früher in Pension gehen können als andere. Mit diesen Privilegien auf Kosten der jungen Generation müsse Schluss sein.
Es kann nicht angehen, dass man systematisch mit 60 oder 61 früh pensioniert wird bei voller Leistung. So etwas ist einfach nicht ausfinanziert. Und wenn dann diese Riesenlöcher da sind, so lässt sich dies umso weniger rechtfertigen.
Ein Kanton nach dem anderen wird also in den nächsten Monaten mit Sanierungsvorschlägen kommen. Ihnen gibt Pensionskassenexperte Werner Hug einen Rat mit auf den Sanierungsweg.
Die Sünden der Vergangenheit soll nicht eine Generation zahlen, sondern sie sollen über zwei Generationen verteilt werden.
Und damit könnten sich dann auch Steuerzahler arrangieren.
Bundeshausredaktorin Geraldine Eicher. Der amerikanische Arbeitsmarkt lahmt. Im Juni wurden nur 80.000 neue Stellen geschaffen. Das ist weniger, als die meisten Experten erwartet hatten. Und erst recht zu wenig, um die für US-Verhältnisse hohe Arbeitslosenquote von 8,2% zu senken. Wenn sich diese Zahlen nicht bald verbessern, könnte das Präsident Obamas Wiederwahl gefährden. Aus Washington, Bert Soltermann.
In der Politik ist alles eine Frage der Perspektive. So ist es auch mit den jüngsten Arbeitslosenzahlen der USA. Im Juni seien 80.000 neue Stellen geschaffen worden, sagte Präsident Barack Obama auf Wahlkampftour in Ohio. Weil diese Zahl aber klein ist, addierte er sie flugs zur Zahl all jener Jobs, die in den letzten Monaten ebenfalls entstanden sind.
And that overall means that businesses have created 4.4 million new jobs over the past 28 months.
Das bedeutet 4,4 Millionen neue Stellen in den letzten 28 Monaten. Natürlich sei er noch nicht zufrieden, betonte Obama. Die Zahl der Arbeitslosen müsse weiter zurückgehen.
That's our goal. So we've got to grow the economy even faster. And we've got to put even more people back to work.
Die Wirtschaft müsse noch schneller wachsen, noch mehr Leute müssten zurück auf den Arbeitsmarkt. Soweit die Ziele. Sie zu erreichen, dürfte schwierig werden. Die 80.000 neuen Stellen im Juni sind zu wenig. 125.000 bräuchte es, um die Arbeitslosenquote von heute 8,2% zu senken. Prekär sieht die Lage besonders bei den Minderheiten aus. Fast 15% der schwarzen Bevölkerung war arbeitslos, rund 11% der Spanisch Sprechenden. Die Aussichten sind ebenfalls nicht rosig. Firmen halten sich zurück mit Neueinstellungen, niemand weiß, wie es mit der Weltwirtschaft weitergeht. Die Stimmen mehren sich, dass die US-Notenbank aktiv werden und eine neue Runde billiges Geld auf den Markt werfen sollte. Das, so sagen die Experten, könnte kurzfristig den Arbeitsmarkt stimulieren. Obamas republikanischer Herausforderer Mitt Romney ist da freilich anderer Meinung. Für ihn ist Obama das Problem. Dessen Politik habe versagt, immer wieder.
His policies have not worked. And that's just not a short period of time, that's over a 4-year period of time almost.
Die Beweise seien da, sagte er, und er könnte es besser. Vielleicht bekommt er bald die Chance, es zu beweisen. Die Malaise auf dem Stellenmarkt mindert die Chancen Obamas, wiedergewählt zu werden. Statistiken zeigen, dass dies noch keinem amtierenden Präsidenten gelungen ist, wenn die Arbeitslosigkeit über 7,2% lag. Ist Obama nicht die berühmte Ausnahme der Regel, könnte es für ihn im November also düster werden.
Eine nächtliche Sitzung, die 26 Milliarden Euro wert ist, die hat Rom hinter sich. Dort hat das Kabinett von Präsident Mario Monti ein hartes Reformprogramm aufgestellt. Jeder 10. Staatsangestellte muss weg, die Hälfte der Provinzen soll verschwinden. Außerdem sind Einsparungen im Gesundheitswesen geplant. Jetzt geht es Italien also ans Eingemachte. ARD-Korrespondentin Annette Eckel.
Der italienische Ministerpräsident zeigte sich nach den Verhandlungen überzeugt, dies sei der richtige Weg für Italien. Alle Minister haben gezeigt, dass sie Verantwortung übernehmen in dieser gemeinsamen Mission. Ein Großteil der Kürzungen betrifft das Gesundheitswesen und den öffentlichen Dienst. Vor allem die Posten der leitenden Beamten und auch reguläre Stellen sollen gestrichen werden. Auch bei den Universitäten wird der Rotstift angesetzt. Und es sollen ganze Provinzen in Italien abgeschafft werden, um den Verwaltungsapparat zu verkleinern. Monti. Diese Maßnahmen sollen für eine schlankere und effizientere öffentliche Verwaltung sorgen, ohne die Qualität der Dienstleistungen einzuschränken. Das sehen die Gewerkschaften natürlich anders. Es geht um Zehntausende von Arbeitsplätzen im öffentlichen Dienst. Sie haben bereits Proteste angekündigt. Gerade im Bereich des Gesundheitswesens stoßen die Sparmaßnahmen auf große Verunsicherung. Zumindest werden keine kleineren Krankenhäuser geschlossen, wie noch im Vorfeld vermutet. Die positiven Nachrichten: Es werden somit Gelder frei für den Wiederaufbau der erdbebengeschädigten Gebiete in der Emilia-Romagna, und die beschlossene Mehrwertsteuererhöhung von 21% auf 23% könne, so betonte Monti, bis Mitte 2013 verschoben werden.
Mit dem Beitrag aus Rom ist es 18.20 Uhr geworden. Je Mecho der Zeit geht es jetzt weiter mit RAF-Terror, einer zähen russischen Kämpferin und gesundem Sex für alle. Es war ein Monsterprozess, 90 Verhandlungstage über 1,5 Jahre verteilt, über 160 Zeugen, ein knappes Dutzend Sachverständige. Und jetzt also das Urteil. Die deutsche RAF-Terroristin Verena Becker muss 4 Jahre ins Gefängnis. Und das wegen Beihilfe zu einem Mordanschlag, der 35 Jahre zurückliegt. Deutschland-Korrespondent Kasper Selg über ein Strafverfahren, das ein Stück jüngerer deutscher Geschichte hätte aufklären sollen und das letztlich doch nicht schaffte.
Verena Becker ist eine kleine, zerbrechlich wirkende ältere Frau. Aber wenn es um jene Zeit, um die Gewalttaten der linksextremen Rote Armee-Fraktion geht, dann ist sie ein großer, harter Brocken. Bei allen entscheidenden Fragen schweigt und schwieg sie über Jahrzehnte, wie alle ihre noch lebenden Komplizen. Eine einzige kurze Erklärung hat Becker in diesem langen Prozess verlesen lassen, eine Erklärung, in welcher sie geltend machte, sie sei zum Tatzeitpunkt im Ausland gewesen. Der Rest war Schweigen. Die Untersuchungsbehörden wussten schon lange, mehr oder weniger, wer diese Tat geplant und durchgeführt hatte. Eine Tat, bei welcher Mitglieder der Roten Armee-Fraktion den obersten Ankläger der Republik, Generalbundesanwalt Siegfried Buback, seinen Fahrer und einen Mitarbeiter von einem Motorrad aus mit 15 Schüssen durchsiebt hatten. Knut Volkerts, Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt sind dafür längst verurteilt worden, aber nur als Mittäter, weil der genaue Tathergang nicht geklärt, die Rollen nicht genau zugeordnet werden konnten. So war das auch heute wieder, 35 Jahre später. Verena Becker wurde nach Ansicht des Gerichtes nachgewiesen, dass sie als eine Führungsfigur der damaligen zweiten Generation der RAF, dass sie mindestens in der Vorbereitung der Tat mit dabei gewesen sei. Aber ob sie auch die Schützin war, bleibt weiterhin offen. Deswegen wurde auch sie nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Beihilfe zum dreifachen Mord verurteilt. Eine gewaltige Enttäuschung für Michael Buback, den Sohn des ermordeten Generalbundesanwaltes. Er war es, der diesen Prozess ins Rollen gebracht hat. In Jahren akribischer Arbeit hatte er Zeugen gefunden, die aussagten, es sei eine zierliche Person, vermutlich eine Frau gewesen, die auf dem Sozius der Suzuki gesessen und geschossen habe. Er fragte immer wieder, wie Verena Becker an der Schweizer Grenze mit der Buback-Tatwaffe in der Hand habe verhaftet werden können, wenn sie nicht doch mit jenem Mord etwas zu tun gehabt habe. Buback Junior wollte endlich Klarheit. Diesen Gefallen tun ihm die RAF-Veteranen nicht. Stefan Wisniewski, derjenige, der neben Becker am ehesten als Schütze in Frage kommt, erschien zwar als Zeuge, aber er sagte nichts. Die Täter ducken sich weiter. Mit dem Urteil gegen Becker endet das wohl letzte große Verfahren, das Licht hätte bringen können in einen Teil der dunklen Zeit, die man als Deutschland im Herbst bezeichnet hat. Aber es wird weiter geschrieben und weiter gewährleistet werden. Über die Frage, wie es kommen konnte, dass junge Menschen aus meist gutbürgerlichen Kreisen um Andreas Bader und Ulrike Meinhof zu den Waffen griffen, um im Kampf gegen das kapitalistisch-bürgerliche System Dutzende von Menschen umzubringen. Und wer weiß, vielleicht redet ja doch noch einer. Vielleicht übernimmt doch noch einer im Alter klar und offen so etwas wie Verantwortung.
Für eine Nichtregierungsorganisation, NGO, zu arbeiten, verlangt oft besonders viel Engagement. In Russland braucht es zusätzlich noch Nerven und vor allem Mut. Das wird ab heute noch schlimmer, denn die Duma, das Parlament, hat einem Gesetz zugestimmt, das künftig russische NGO und Menschenrechtsgruppen mit ausländischen Agenten gleichsetzt. Das ist ein weiterer Schlag des Kremls gegen kritische Organisationen. Erst anfangs Woche ist Ludmila Alexejewa aus Protest aus dem präsidialen Menschenrechtsrat ausgetreten. Das ist ein ernstzunehmendes Zeichen und sorgt für Diskussion. Brigitte Zink hatte die Gelegenheit, Russlands berühmteste Menschenrechtspionierin in Moskau zu besuchen.
Etwas verloren sitzt sie in der Ecke des großen Sofas in ihrer hellen Wohnung in der Moskauer Altstadt. Ludmila Alexejewa, 84 Jahre alt, wirkt zerbrechlich und müde von den vielen Interviews. Aber im Kopf, da ist sie wach und gibt sich kämpferisch. Ich arbeite doch nicht in einem präsidialen Gremium, dem man die Kompetenzen wegnimmt, sagt die streitbare Menschenrechtlerin, die auch Vorsitzende der internationalen Helsinki-Gruppe in Moskau ist. Sie spricht über die Menschenrechtskommission aus den 90er Jahren. Wladimir Putin hatte sie in seiner ersten Legislatur anfangs 2000 wiederbelebt und zum präsidialen Menschenrechtsrat gemacht. 12 Jahre später schreibt derselbe Putin dem Rat ein neues Wahlprozedere vor. Statt der Rat soll das Volk im Internet dessen Mitglieder bestimmen. Vordergründig scheint dies demokratisch, aber leider ist es auch intransparent. Niemand kann kontrollieren, ob da nicht die Behörden ihre eigenen Leute portieren, die mit Menschenrechten gar nichts am Hut haben. Scheinbar demokratische Kontrolle und subtile Überwachung, das sei typisch für die heutige Macht, urteilt die Historikerin, die seit den sowjetischen 60er Jahren gegen Unterdrückung und Repression kämpft. Ludmila Alexejewa weiß auch, dass die Bevölkerung auf dem Land oft andere Sorgen hat als die Menschenrechte, keine Arbeit, Armut und Abwanderung. Trotzdem stellt sie fest, dass sich gerade junge Menschen aus den Regionen für eine offenere Gesellschaft engagieren. Die 84-Jährige surft täglich im Internet, rekrutiert über soziale Medien wie Kontakt.ru Jugendliche aus ganz Russland für die Arbeit in der Helsinki-Gruppe oder im Menschenrechtsrat. Ich sehe einfach, wie kompetent die Jungen heute sind, vor allem juristisch gut ausgebildet. Wenn ich also Berichte für den Europarat verfassen muss, überlasse ich dies lieber meinen jungen Mitarbeitern. Die tun es sachlich und fachlich richtig. Ich als Nichtjuristin schreibe solche Berichte viel zu emotional. Alexejewa weiß, dass Menschenrechtler in Russland selten konkrete Erfolge verzeichnen. Zahlreiche politische Morde sind nicht aufgeklärt. Und vor einem Monat wurde die Versammlungsfreiheit drastisch eingeschränkt, um größere Ansammlungen von Oppositionellen oder potenziellen Störefrieden zu verhindern. Alexejewa, bekannt für ihren Scharfsinn, vor dem selbst eingefleischte Polizisten Respekt haben, hat den Moskauer Stadtbehörden deswegen einen Besuch abgestattet. Ich wollte ihnen zeigen, wie dumm und absurd das Gesetz in der Praxis ist. Weil ich zu meinem Geburtstag etwa 200 Freunde und Bekannte eingeladen habe, fragte ich sie: Bitte, was soll ich tun, damit meine Freunde nicht verhaftet oder gebüßt werden, wenn sie von der U-Bahn ins Restaurant laufen oder rauchend vor dem Restaurant herumstehen? Jetzt seht ihr, wie blöd es wäre, Polizeischutz für Geburtstage und andere Feste zu beantragen. Tja, deswegen habe ich diesen Zirkus veranstaltet. Schalk blitzt auf in ihren Augen. Und wenn sie sieht, dass Russlands engagierte Zivilgesellschaft jedes Jahr wächst und mutiger wird, glaubt sie, dass sich ihr Engagement lohnt. Ich freue mich, wenn uns etwas gelingt. Und bei Misserfolgen, da darf ich in meinem Alter sagen, so ist halt das Leben. Ein Leben, das in genau 2 Wochen 85 Jahre zählt. Den Menschenrechtsrat hat sie zwar verlassen, aber von der Bühne will die Grande Dame der Menschenrechte noch lange nicht abtreten.
Brigitte Zink, die Auslandredaktorin, ist im Moment in Moskau für uns. Ideen für die Schweiz von morgen sind diesen Sommer im Rendezvous am Mittag und bei uns im Echo der Zeit gefragt. Begonnen hat die Woche mit Biobauer Martin Ott, der hielt ein Plädoyer für die Kuh. Heute hat Pietro Vernazza das Wort. Pietro Vernazza ist 55 Jahre alt. Er ist Chefarzt für Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St. Gallen, Präsident der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit und ehemaliger Leiter der HIV-Kohortenstudie. Die nächsten Minuten gehören seiner Idee für die Schweiz und die Welt. Leben ohne AIDS.
Meine Vision ist vielleicht ganz einfach. Ich denke, HIV kann einmal heilbar sein. Und ich denke, diese Vision ist nicht nur eine unmögliche Vision, die wir nie erreichen werden, sondern es ist wirklich etwas, das wir noch zu meinen Lebzeiten erfahren dürfen. Und ich glaube, AIDS hat sehr viel in unserem Leben, in unserem Zusammenleben zwischen Menschen, in unserer Sexualität in den letzten 20, 30 Jahren verändert. Und nicht nur zum Guten. Ich glaube, dass viele Menschen heute, und wir sehen das auch bei Menschen, die zu uns in Teststelle kommen, Sexualität mit viel Angst verknüpfen, unsicher sind und diese eigentlich zärtlichste, intimste Form der Kommunikation nicht mehr so frei und eben virtuos leben können, wie wir das vielleicht in den 80er, 70er Jahren konnten. Diese Vision, dass AIDS einmal nicht mehr als gefährliche Krankheit uns bedrohen wird, diese Vision hat für mich auch damit eben zu tun, dass wir wieder ein besseres, normaleres Zusammenleben haben können, in dem auch die Sexualität wieder ihren Stellenwert bekommt, den sie einmal früher gehabt hat. Ist AIDS wirklich heilbar? Können auch Personen, die heute bereits HIV-infiziert sind, geheilt werden? Ich meine, der erste Schritt ist sicher die Prävention. Mit gezielten Anstrengungen und mit vermehrtem Einsatz von HIV-Therapie werden wir erreichen, dass die Neuinfektionen bei uns bestimmt zurückgehen werden. Dieses Ziel, das wissen wir jetzt schon, das ist realistisch und das können wir erreichen. Dieses Ziel, dass die weitere Ausbreitung von HIV blockiert werden kann, das darf natürlich nicht auf die Schweiz beschränkt sein oder Europa, sondern das muss auch die ganze dritte Welt mit einbeziehen, wo eben auch heute noch die meisten Menschen mit HIV leben und angesteckt werden. Das eine ist also die Prävention, die wir noch intensivieren müssen, verbessern müssen. Und das wird verhindern, dass mehr Menschen angesteckt werden. Das andere Element, was mich eben auch als Mediziner sehr interessiert, wie können wir denen helfen, die heute schon angesteckt sind? Wir wissen, es gibt heute Behandlungsmethoden, mit denen Menschen mit einer HIV-Infektion eigentlich ein fast normales Leben leben können. Was ich unter einer Heilung verstehe, wäre, dass diese Menschen die Medikamente nicht mehr einnehmen müssen. Und ich glaube, auch hier stehen wir jetzt am Rande einer Entwicklung, wo wir wirklich sagen können, dieses Ziel ist möglich. Es ist ermöglicht, dass wir diese Vision wirklich umsetzen können. Es gibt verschiedene Wege, dieses Ziel zu erreichen. Dazu muss man wissen, wie das HIV überhaupt im Menschen krank macht. Das HIV-Virus dringt in die Zelle ein, das ganze Immunsystem wird aktiviert und diese Aktivierung zerstört sehr viele andere Zellen und ist eigentlich für die ganzen Krankheiten verantwortlich oder viele. Und ein Teil der Zellen, die angesteckt werden, die behalten die Viruserbsubstanz in ihrem Zellkern und bleiben dann stumm und können eben auch, wenn wir HIV behandeln, über viele Jahre im Zellkern vorhanden bleiben. Und wenn wir mit der Therapie aufhören, dann können diese Zellen plötzlich wieder beginnen, HIV zu vermehren. Nun hat man gesehen, wenn man ganz früh mit der Therapie beginnt, und ganz früh meine ich in den ersten vielleicht Tagen oder in der ersten Woche, wenn man mit HIV angesteckt wird oder wenn die ersten Symptome einer Früherkrankung kommen, ein grippeartiges Krankheitsbild, wenn man dieses Bild erkennt und sofort behandelt, dann kann man die Entwicklung dieser latent infizierten Zellen kann man blockieren oder reduzieren. Und interessant finde ich jetzt, dass Menschen, die eben sehr früh mit der Therapie begonnen haben, diese Therapie dann einige Jahre durchgeführt haben, dass es dort einige gibt, wenn sie die Therapie jetzt nach 6, nach 10 Jahren absetzen, dass das Virus nicht mehr kommt. Das heißt, diese Menschen wurden angesteckt und das Virus ist aus ihren Zellen verschwunden. Sie sind geheilt von dieser Infektionskrankheit. Natürlich hat das nur einen Sinn, wenn wir die Prävention vorantreiben, dass auch diese, die dann geheilt sind, nicht wieder angesteckt werden. Denn dann gibt es andere Methoden. Zum Beispiel, dass man die Zellen so verändern kann, dass sie gar nicht mehr angesteckt werden können. Wir wissen, es gibt etwa 1% der Bevölkerung, die haben auf ihren Immunzellen, bei denen fehlt ein Oberflächeneiweiß. Und dieses Eiweiß ist eigentlich verantwortlich dafür, dass das Virus in die Zelle hineindringen kann. Aber offenbar können diese Menschen auch ohne dieses Eiweiß gut leben. Und jetzt gibt es ein Experiment in Berlin von einem Patienten, der im Rahmen einer Leukämieerkrankung neue Zellen bekommen hat, neue Lymphozyten oder Stammzellen, die eben dieses Oberflächeneiweiß nicht hatten. Und er wurde dann, in Anführungszeichen, eben geheilt von seiner HIV-Infektion. Und heute gibt es jetzt Strategien, die versuchen, diese Oberflächenmarker auf der Zelloberfläche zu entfernen. Ich glaube, dass diese Forschung gut vorankommt, sicher so schnell auch wie die Impfforschung für HIV, dass wir mit solchen Methoden erreichen können, dass wir diejenigen, die betroffen sind, so behandeln können, dass ihre Zellen gar nicht mehr mit HIV angesteckt werden können. Wenn das möglich ist, dann glaube ich, wäre HIV nicht nur verhütbar, sondern eben auch für diejenigen, die dann betroffen sind, auch wieder heilbar. Sicher ist es ein langer Weg, bis wir dort sind, und wir haben auch genügend Zeit, um uns mit Konsequenzen auseinanderzusetzen. Ich glaube, es gibt erwünschte Konsequenzen. Wir möchten auch ohne diese Angst vor einer Infektionskrankheit unsere intimsten Begegnungen und unsere Sexualität eben leben können. Kritiker werden jetzt sofort einwerfen und sagen, ja, wenn jetzt die Sexualität wieder so frei wird, dann wird das wieder viel mehr Geschlechtskrankheiten zur Folge haben. Ich glaube, das ist richtig. Eine Konsequenz der etwas freieren sexuellen Entwicklung ist schon auch, dass die Möglichkeit da ist, dass wir Geschlechtskrankheiten übertragen. Aber so ist unsere Natur eingerichtet und wir müssen lernen, mit diesen Geschlechtskrankheiten einen besseren Umgang zu haben und mit denen besser zu lernen. Ich möchte damit nicht sagen, dass das Verschwinden von HIV einfach dazu führen muss, dass wir jetzt mit viel mehr Personen, viel mehr sexuelle Kontakte pflegen sollen. Das soll ja nicht das Ziel sein. Mir geht es darum, dass diejenigen, die eben sexuelle Begegnungen eingehen, pflegen und zusammen diese Form der Kommunikation spielen können, dass diese Form angstfrei stattfinden kann, wie es eben auch früher war. Natürlich gibt es Probleme, mit denen wir auch umgehen müssen. Ein Problem, das globale Problem. HIV kann man nicht punktuell in einem Land auf einem Kontinent heilen. HIV muss man global denken und die HIV-Epidemie, die hat sich global ausgebreitet. Wir müssen überall diese Entwicklungen der Therapie vorantreiben. Wenn ich von einer Vision spreche, dann ist das eine Vision, die vielleicht in 20, 30 Jahren greifbar wird, von der ich doch denke, ich könnte sie auch noch persönlich erleben. Aber heute ist immer noch wichtig, dass HIV eine unheilbare, schwere Krankheit ist, die wir versuchen sollten zu verhindern. Und da gibt es nur die Prävention und das wird noch einige Jahre so bleiben.
Das war der Beitrag von Pietro Vernazza. Er ist Chefarzt für Infektiologie und Spitalhygiene am Kantonsspital St. Gallen und Präsident der Eidgenössischen Kommission für sexuelle Gesundheit. Am Montag startet die Woche dann mit Visionärin Antoinette Hunziker. Die Ex-Chefin der Schweizer Börse hat da so ihre Vorstellungen von einer Börse der Zukunft. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.